Eine Mitarbeiterin der FEG Dornbirn hat das Thema von heute hervorragend grafisch dargestellt. Es geht um Kränkung. Autsch, das hat wehgetan. Das Thema Kränkung, ihre Macht, wie kann sie gebrochen werden? Kann sie überhaupt gebrochen werden? Zur Einleitung. Sie waren Brüder, beide im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Der eine als selbstständiger Schafzüchter, der andere hatte ein Gemüsebauunternehmen. Und beide lebten in einer Zeit, in der sich Menschen noch bewusst waren, wie sehr ihr Erfolg von Gottes gnädiger Unterstützung, wir nennen das Segen, abhing. Und das war dann wohl auch der Grund dafür, dass beide von ihrem Ertrag Gott ein Opfer brachten, ein Geschenk, das nur für Gott gedacht war. Ihre innere Haltung dazu war aber sehr unterschiedlich. Mit dem Ergebnis, dass Gott das Opfer des Schafzüchters annahm und das des Gemüsebauers nicht. Und das kränkte den sehr. Und er konnte diese Kränkung nicht konstruktiv verarbeiten und begann in seinem Herzen böse Pläne zu schmieden. Und interessanterweise richtete sich sein Zorn nicht gegen Gott, sondern gegen den, der bevorzugt wurde in seinen Augen. Gott sah diese furchtbaren Gedanken, die im Herzen des Bruders sich entwickelten. Und er kommt zu ihm und sagt zu ihm, dass er jetzt aufpassen muss, weil das Böse in seinem Innern die Überhand gewinnen will. Er sollte seinem natürlichen Trieb der Sünde nicht nachgeben, sondern es beherrschen. Aber Gottes liebende und hilfreichen Worte fielen auf keinen fruchtbaren Boden. Es kam zu einer grausamen Tat. Der Gemüseproduzent vereinbarte mit dem Schafzüchter einen Termin draußen auf dem Feld und erschlug seinen eigenen Bruder. Die Geschichte kommt dir sicherlich bekannt vor. Ja, das ist Kain und Abel. Es ist die Geschichte, wahrscheinlich die erste Geschichte in der Menschheitsgeschichte, die Geschichte einer Kränkung, die katastrophal endete. Selbstverständlich enden Kränkungen oft nicht so dramatisch. Aber Kränkungen haben eine unheimliche und ungeheure Macht. Sie sind nicht harmlos. Sie sollten ernst genommen und bearbeitet werden. Da liegt eine unwahrscheinliche Dynamik in einer Kränkung. Und Dr. Reinhard Haller, wir haben in Vorarlberg einen Psychiater, der relativ bekannt ist und der sehr gute Dinge sagt. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, zu diesem Thema Kränkung, Die Macht der Kränkung. Hervorragende Hintergrundinformationen, Aspekte zu diesem ganzen Thema kann ich sehr empfehlen. Und unter anderem ist dort zu lesen, nahezu jedem menschlichen Problem liegt eine Kränkung zugrunde, denn Kränkungen greifen unsere Selbstachtung, unser Ehrgefühl und unsere Werte an. Sie treffen uns im Innersten, können aus der Bahn werfen, uns krank machen, sogar zu den grausamsten Verbrechen und Kriegen führen. Und er ist Gerichtspsychiater und er weiß, was er da schreibt. Wenn es also um Kränkung geht, haben wir hier eigentlich schon drei wichtige Themen, wo wir wissen, womit wir uns beschäftigen müssen. Es geht um Selbstachtung, es geht um Ehrgefühl, es geht um Werte, besonders um unseren Selbstwert. Das sind die Dinge, die angegriffen werden, wenn wir eine Kränkung erleben. Durch nicht verarbeitete Kränkung kann es im Leben eines Menschen wirklich zu dramatischen seelischen und körperlichen Veränderungen kommen. Es kann passieren, dass ein Mensch plötzlich wie im Dunkeln sitzt, sich zurückzieht, verbittert ist, in Depressionen fällt, voller Vorwürfe ist. Trauer, Depression als Grundgefühl kann in das Herz eines Menschen sich einnisten. Und durch diesen permanenten Stress, Kränkung kann eine permanente Stresssituation sein und dann nachhaltigen Wirken. Das heißt, eine Kränkung kann über Jahrzehnte wirken. Diese nachhaltige Wirkung können sich ernste gesundheitliche Probleme einstellen. Also wir sollten das ernst nehmen. Kränkung hat eine große Bedeutung. Kränkung wird in der Regel verdrängt. Manchmal ist es auch so, dass wir im Moment gar nicht merken, dass wir gekränkt worden sind. Ich habe mir gedacht, es ist manchmal so, wie mit meinem blauen Fleck. Irgendwann merkt man, hey, ich habe da einen blauen Fleck und wenn ich hingreife, tut es weh. Ich weiß gar nicht, wo ich mir den geholt habe. Und so kann es manchmal auch mit Kränkung passieren, dass in einer Begegnung, in einer Situation etwas passiert, wo man im Moment nicht merkt. Aber morgen und übermorgen und immer wieder kommt da etwas hoch, eine Kränkung. Manchmal spürt man die natürlich sofort. Wir verdrängen Kränkung eigentlich gerne und reden nicht darüber. Weil gekränkt sein wird in unserer Kultur als Schwäche eingestuft. Eben, dass man gekränkt sein mit Scham auch verbindet. Ich schäme mich, dass ich nicht unverletzbar bin. Ich schäme mich, dass ich nicht so cool und so über all diesen Dingen stehe, was ja heute als in unserer Kultur als sehr erstrebenswert da ist. Und ein Gekränkter sagt das nicht gerne. Ich habe noch nie jemanden gesehen, so in unserer Kultur dazu gekommen ist und gesagt hat, darf ich dir von meiner neuesten Kränkung erzählen? Wir reden eigentlich nicht gerne darüber. Spüren irgendwo, wir sind diesen Dingen im ersten Moment vielleicht manchmal auch ein bisschen ausgeliefert. Ja, was mache ich jetzt damit? Ist es gut, ist es schlecht, ist es was Böses, was ich da fühle? Was ist jetzt das? Wichtig ist aber, dass wir uns Folgendes bewusst werden. Es ist unmöglich, in einem kränkungsfreien Raum zu leben. Niemand ist unkränkbar. Jeder hat schon gekränkt und jeder ist schon gekränkt worden. Und meines Erachtens stimmt das, was Dr. Haller sagt, der Mensch ist ein zutiefst kränkbares und kränkendes Wesen. Natürlich gibt es da ganz individuelle Unterschiede. Es gibt verschiedene Hautstärken. Leute, die schneller gekränkt sind, andere, die weniger oft gekränkt sind und so weiter. Aber im Prinzip trifft es uns alle irgendwie. Was läuft da ab und wer ist daran beteiligt? Da gibt es einen Kränkenden, das ist der Absender einer Kränkung. Da gibt es die Kränkungsbotschaft, das ist der Inhalt dieser Kränkung. Und da gibt es einen, der Empfänger von der Kränkung ist, das ist dann der Gekränkte. So läuft das ab. Manche kennen das von der Kommunikation. Friedemann Schulz von Thun. Ich finde es aber genial, wie er das so darstellt in seinem Buch. Ein paar Gedanken zu diesen einzelnen Punkten. Der Absender. Als Faustregel kann gesagt werden, je wichtiger, je nahestehender, je vertrauter der Kränkende ist, desto tiefgreifender, wirkungsvoller sind die kränkenden Aussagen oder Taten. Ein Mensch, der uns viel bedeutet, ein Mensch, dem wir uns sehr anvertraut haben, Und der macht etwas, was uns kränkt. Das ist sehr tiefgreifend. Der Absender kann auch eine Gruppe sein. Hier sind wir bei diesem ganzen Thema Mobbing in Schulen und in Betrieben, bei diesem ganzen Thema Beschämung im Internet, manchmal mit furchtbaren Folgen, wenn eine ganze Gruppe das macht, bis hin, dass Menschen sich das Leben nehmen. Mobbing wäre noch ein spezielleres Thema, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Oft sind Narzissten die Absender von Kränkung. Was ist ein Narzisst? Ein Narzisst ist einer, ich habe mal das für mich so formuliert, der mehr als allgemein üblich auf sich konzentriert ist, in gewisser Art in sich selbst verliebt ist und in dessen Welt sich alles zuerst einmal um ihn dreht. Er hat wenig Empathie, also Einfühlungsvermögen, und verteilt viel Entwertung. Narzissten sind laut Dr. Haller diejenigen, die am meisten kränken. Warum? Er ist der Beste, der Klügste, der Mächtigste, der Nabel der Welt, um den sich alles zu drehen hat und der bejubelt werden soll. Das ist ihm wichtig. Und so ein Mensch lässt andere nicht wirklich gelten. Und wenn sie besser sind, klüger, reicher und so weiter, schöner, dann wird das mit Entwertung kommentiert und Entwertung kränkt. Vielleicht kennen Sie auch solche Personen, die überall etwas auszusetzen haben, nur an sich selbst nichts. Aber sie finden immer etwas, was sie schlecht machen können, niedermachen können, entwerten können, damit das, was sie haben, der höhere Wert ist. Und aus lauter Fixierung auf sich selbst und seine tollen Fähigkeiten, seinen Vorteil ist bei ihm, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen, einfühlen können, wenig vorhanden. Und wenn jemand sich schlecht in andere hineinversetzen kann, wenig Einfühlungsvermögen hat, dann kränkt er wesentlich mehr, manchmal sogar, weil er es nicht so sehr merkt, wie zum Beispiel der Gemütsarme. In der Gehirnforschung hat man entdeckt, dass für Empathie bestimmte Arten von Neuronen im Gehirn zuständig sind. Man nennt sie Spiegelneuronen. Und wenn die sich nicht in der richtigen Menge entwickelt haben durch Sozialisierung, durch Begegnung mit Menschen in der Kindheit und so weiter, tun sich manchmal Menschen schwerer mit, sich in andere hineinzufühlen. Und das sind dann die, die eben auch leichter kränken. Die Kränkungsbotschaft. Man kann ohne Worte gut kränken. Mit einer Gestik, abwertenden, mit einer Mimik. Man muss gar nicht viel sagen. Man kann aber natürlich mit Worten sehr kränken. Ohne Worte, da muss ich noch was erwähnen, das ganze Thema Schweigen. Es gibt Menschen, wenn es irgendwas passiert ist, was ihnen nicht passt, dann schweigen sie einfach. Sie verweigern dem anderen das Gespräch. Das ist eine massive Kränkung. Und der Kontext, in der eine Kränkung geschieht, hat eine sehr große Bedeutung. Und ein Freund zu mir sagt, Hans, du bist ein Dummkopf. Dann schlucke ich mal, aber ich frage ihn, wie kommt er dazu? Aber wenn irgendjemand anderer das zu mir sagt, dann hat es eine ganz andere Bedeutung. Also immer der, wo zu mir redet, wie das so ist, hat eine Bedeutung. Und natürlich hat der Kontext auch in dem Sinne Bedeutung, wenn wir vor anderen entwertet oder gekränkt werden, ist das wesentlich dramatischer als wie unter vier Augen. Manchmal ist es so, vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt, es gibt auch Ehepaare, die sehr nicht besonders wertachtend übereinander reden. Auch in Gruppen manchmal. Da wird die Frau vielleicht ein bisschen entwertet oder der Mann entwertet. Und ich finde das einfach schrecklich, sollte man nicht tun. Vor anderen meinem Partner entwerten. Das kann eine sehr, sehr starke Kränkung sein. Der Empfänger, wir haben das schon gehört, der Wert des Absenders hat eine hohe Bedeutung. Wer in meinem Leben eine hohe Bedeutung hat, da kommt es ganz anders bei mir an. Dann mein eigener Selbstwert. Menschen mit geringem Selbstwert sind wesentlich verletzlicher. Wir kennen das vielleicht auch, wenn unser Selbstwert im Keller ist, dann braucht es nicht viel und wir sind verletzt, wir sind gekränkt. Und Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, sind viel verletzlicher. Und jetzt sind wir bei diesen ganzen fundamentalen Themen. Wo nehmen wir unsere Bedeutung her? Selbstwert heißt letztlich das, welche Bedeutung gebe ich mir selber? Was ist meine Überzeugung davon, welchen Wert ich habe? Und an der Stelle sind wir als Christen unwahrscheinlich beschenkt. Gott spricht mir Wert zu. Ich habe dich lieb, ich habe dich erlöst, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen. Gott spricht mir zu, ich habe dich angenommen, ich nehme dich so, wie du bist. Gott befreit mich vom Leistungsdruck, ich liebe dich. Und darum ist es für uns Christen enorm wichtig, dass wir das auch in unser Leben hineinnehmen. Wirklich, wir singen so viel von der Liebe Gottes. Ich frage mich dann immer, ja, wie konkret wenden wir das in unserem Leben an? Bin ich immer noch von Gott geliebt, wenn mich andere ablehnen und ausgrenzen und abwerten? Wir haben so tolle Ressourcen in unserer Gottesbeziehung, wenn wir Gott wirklich ernst nehmen. Und wenn wir das auch hineinnehmen in solche Situationen, wo wir verletzt werden, wo wir gekränkt werden, dass wir uns das auch bewusst vor Augen halten, da hat jetzt Gott nicht geschlafen, als das mit mir passiert ist, sondern da war Gott dabei. Und wenn er mir das zumutet, dann ist möglicherweise in dem auch etwas drinnen, was für mich am Ende gut werden kann. Komm, geh dann noch später näher darauf ein. Kränkung weist immer auf unsere sensiblen Stellen hin. Wenn wir gekränkt werden, dann haben wir so eine Einheit Selbsterfahrung. Es gibt Leute, die gehen zu Psychiatern und Therapeuten, weil sie ein bisschen Selbsterfahrung machen wollen. Wenn uns jemand kränkt, kriegen wir eine kostenlose Einheit Selbsterfahrung. Zwar in der Richtung, warum trifft mich jetzt das so, was hier mit mir gemacht wird? Warum reagiere ich da so? Und da kann ich eigentlich mit Gott darüber reden und sagen, Gott, was ist da los eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gemacht habt, wenn ihr euch selber nicht verstanden habt, zu Gott gegangen, zu eurem guten Hirten, zu Jesus Christus und gesagt, Herr, ich verstehe das alles nicht. Was ist eigentlich mit mir los? Warum fühle ich da so? Warum bin ich so niedergeschlagen? Warum bin ich so verletzt in solchen Situationen? Und ich habe Gott als einen erlebt, der mir Antwort gibt. Also Kränkung weist oft auf sensible Stellen in meinem Leben hin. Und wenn ich dorthin schaue und etwas entdecke, kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt besser damit umgehen. Kränkung hat in dem Sinn auch ein Potenzial für eine persönliche Entwicklung. Ich werde später noch eines dazu sagen. Und ich glaube, dass Kränkung auch zum Segen werden kann. Auch das wird heute noch klar werden. Und es gibt heute zunehmend hochsensible Menschen. Ein hochsensibler Mensch ist einer, auf den eine Aussage wesentlich stärker wirkt, als wie auf einen Menschen, der nicht hochsensibel ist. Situationen, Dinge, die ein Hochsensibler erlebt, das ist alles für ihn wesentlich intensiver und stärker. Und das bedeutet auch, dass er schneller an seine Grenzen kommt, weil er viel stärker Eindrücke wahrnimmt. Und es wird gesagt, dass heute immer mehr Menschen zu dieser Gruppe der Hochsensiblen gehören. Und sie leiden sehr. Und sie sind Menschen, die eigentlich wenig kränken, weil sie ein tolles, empathisches Wesen haben. Sie spüren ja Dinge, wo andere dran vorbeigehen. Aber sie leiden natürlich sehr. Einer, der aus dieser Gruppe kommt, hat zu mir gesagt, wenn du mich verstehen willst, dann musst du dieses Buch lesen. Tolles Buch von Elaine Aron, Sind Sie hochsensibel? Wenn jemand sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, finde ich es ein hervorragendes Buch. Wir sprachen schon vom Narzisst, vom Kontext der Kränkung und je länger, umso nachhaltiger. Wenn etwas über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre geht, dass so etwas krank machen kann, ist für uns, nehme ich an, nachvollziehbar. Und wenn man mal 2 Jahre intensive Kränkung erlebt, dann weiß man, dass das etwas mit einem macht, als Beispiel nur. Ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen Einschub machen. Es gibt die unvermeidliche Kränkung. Dass Gott keins Opfer aufgrund der Haltung, in der es dargebracht wurde, ablehnte, war eine unvermeidliche Kränkung. Unvermeidlich, weil die Haltung von Kain nicht okay war und Gott sagen musste, nein. Unvermeidlich. Wenn jemand heiratet, kann das eine Kränkungssituation sein, weil einer sagt zu einer Frau, dich nehme ich und all die anderen nicht. Ja, ist eine Wertung, ist eine kränkende Situation. Könnte das sein? Es gibt die unvermeidliche Kränkung. Da ist keine böse Absicht dahinter. Ich nehme die, weil ich dich ärgern will, sondern das gehört zum Leben. Nein sagen müssen gehört zu unserem Leben. Und da kann es sein, dass wir Menschen, dass das Menschen als Kränkung erleben. Darum ist es so wichtig, dass wir Menschen lernen, mit Zurücksetzung, mit Ablehnung, mit zweitrangig behandelt werden, umgehen zu können. Das gehört zum Leben. Das gehört zur Sozialkompetenz. Im Beruf wird Leistung bewertet. Wir müssen Prioritäten setzen. Mit wem nehmen uns mehr Zeit, mit wem weniger Zeit? Und all diese Dinge, die nicht bös gemeint sind oft, können auf uns wie eine Kränkung wirken. Ich werde zurückgesetzt. Aber das sind Dinge, wir müssen lernen, damit zu leben. Und auch die unvermeidliche Kränkung ist eine Herausforderung. Wenn wir es aber richtig einordnen, ist sie leichter zu bewältigen. Warum? Weil eigentlich keine Beleidigung, keine Entwertung, keine Aggression, keine Feindschaft dahinter steckt. Und trotzdem können wir als Gekränkte dastehen. Das hat mich jetzt gekränkt, weil mir jemand etwas sagt, was mir nicht passt. Weil er mein Ego nicht streichelt, sondern vielleicht sagt, da wäre eine Veränderung nötig. Und da ist es wichtig, dass wir gute Freunde haben oder Freundinnen, ja, zu denen wir hingehen können, mit denen wir reden können und sagen, du schau, ich habe das und das erlebt. Reflektieren. Was meinst du? Hat er recht? Hat sie recht? Lass uns darüber reden, nachdenken und dann Perspektivenwechsel möglicherweise kriegen. Ich mache jetzt bei dieser vermeidbaren Kränkung weiter. Diese Kränkung, wie wir sie meinen, der hat in der Regel einen destruktiven Charakter. Da will jemand kränken. Und Kränkung, beabsichtigte Kränkung, will verletzen, will wehtun, will kaputt machen. Kränkungen wirken, wenn sie auf sensible Stellen treffen. Da können wir erkennen, welche Werte in unserem Leben wichtig sind. Wenn jemand etwas kritisiert oder angreift, was für mich enorm wichtig ist, dann empfinde ich das als Kränkung. Und das ist für mich dann auch so ein Lernen, was ist mir eigentlich wichtig? Ich kann da was über mich lernen? Kränkungen erschüttern unseren Wert, unsere Werte fallen dem Selbstwert. Ja? Da werden die Dinge offenbar. Wo sind unsere Fundamente? Wo sind wir gegründet? Wo machen wir unseren Wert fest? Brauchen wir unbedingt unter allen Umständen die Anerkennung anderer? Oder kann ich auch einmal unabhängig davon leben, weil ich weiß, dass ich von Gott anerkannt bin, das andere kommt schon auch. Aber ich kann ja auch mal darauf verzichten. Kränkungen verletzen den Gerechtigkeit. Das ist oft bei Kränkung, da fühlt man sich manchmal so ausgeliefert, so ohnmächtig und denkt sich, das ist alles so unfair und kann immer wieder mal nichts dran ändern. Kränkungen verletzen unseren Gerechtigkeitssinn. Und wenn wir hergehen und sagen, aber es muss doch gerecht ablaufen, dann werde ich am Ende noch eine Option vorstellen, wie man das machen könnte. Kränkung rufen natürlich Enttäuschung hervor. Ich habe mir das anders vorgestellt, ausgerechnet du, von jedem anderen hätte ich das erwartet, von dir nicht und so weiter. Und Kränkungen werden natürlich individuell unterschiedlich wahrgenommen und Kränkungen sind nachhaltig. Und dieses Nachhaltigsein von Kränkung, das bedeutet, liebe Geschwister, nehmen wir Kränkung ernst. Weil die Dinge wirken in alle möglichen Beziehungen hinein und können ganz auf komischen Wegen irgendwo wieder rauskommen, wo andere Leute dastehen und sagen, was ist denn mit dem oder der los? Nachhaltig. Ich habe diese Predigt vor einigen Wochen in der FG Dornbirn und in der FG Kressbrunn, jetzt kommen wir gleich durcheinander. Am Morgen habe ich einen Anzug angezogen. Und als ich den Anzug anzog, habe ich mich erinnert, ach, den habe ich doch in Götzes gekauft und da hat mich jemand so ganz blöd angemacht. War schon Jahre zurück. Und da haben wir gedacht, so eine Kleinigkeit, das ist nichts Dramatisches. Aber ich habe mir dann gedacht, jawohl, so wirken Kränkungen. Das kann hängen bleiben. Und solange solche Kleinigkeiten sind, ist das kein Problem. Aber oft sind es eben andere Dinge. Kränkungen und Gottes Hilfe. Bekommt Gott unsere Kränkungen überhaupt mit? Ist er tatsächlich nahe und persönlich erfahrbar in Kränkungssituationen? Interessiert er sich überhaupt dafür, ob Menschen einander kränken? Wir haben zwei Optionen, oder mindestens zwei, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Die eine Option ist so wie Kain. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich und er sprach zu Kain, warum bist du so wütend, warum senkt sich dein Angesicht? Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Um mich kümmert sich niemand, ich kümmere mich selber um meine Dinge und ich nehme die Dinge selber in die Hand. Und dann lauft es so querbeet. Gott hat den Abel in dem Sinn, in den Augen Kains bevorzugt. Aber was macht er? Er lässt seine Wut an einem anderen aus. Oder wie Samuel, also wie Hannah, die Mutter von Samuel. Von Hannah wird gesagt, und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, Jahr für Jahr, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihre Mutterleib verschlossen hat. Ich denke, die Situation ist bekannt. Hannah war verheiratet, der Mann hatte zwei Frauen, eine der Frauen, die hat dem Mann Kinder geschenkt. Hannah konnte offensichtlich bis dahin keine Kinder bekommen. Und jetzt wird gesagt, die eine Frau, die Kinder geboren hat, die hat Jahr für Jahr mit sehr kränkenden Reden die Hannah gequält. Ja. Und das muss man sich vorstellen, das sind ganz schreckliche Dinge. Und was macht die Hannah? Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Als ich das im Aspekt der Kränkung mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, wow. Sie geht nicht her und pisagt ihrem Mann und sagt, tu doch was, mach doch was oder und was auch immer. Sie wendet sich auch nicht gegen ihre Widersacherin, sondern sie betet zum Herrn. Und das sind zwei verschiedene Wege. Und ich hoffe, dass heute deutlich wird, der zweite Weg kann sehr segensreich sein. Auch bei Hannah war das segensreich. Sie hat die Zusage bekommen, dass sie Kinder kriegen wird. Aber es hätte auch anders ausgehen können, dass es bleibt, wie es ist. Gottes Angebot für Gekränkte. Was sind meine Erfahrungen mit Kränkung? Ich darf jetzt mal ein bisschen persönlich werden. Man kann da lang theoretisieren, aber wie schaut es denn wirklich aus, wenn man gekränkt wird? Wie habe ich Gott in meiner Kränkung erlebt? Wir haben einen Nachbarn und 10 Jahre ein wirklich gutes Verhältnis. Es war ein Traumnachbar, ruhig, sauber, fantastisch. Und dann passierte Folgendes. Er hat 10 Jahre lang in seinem Herzen ein Projekt entwickelt, dass er einen Anbau bei seinem Haus machen wollte. Dazu braucht er aber die Abstandsnachsicht eines anderen Nachbars, nicht meine, eines anderen Nachbars. Und er hat sich hier sehr ungeschickt verhalten und hat diese Abstandsnachsicht nicht bekommen. Und jetzt ist er hergegangen und hat begonnen, Lärm zu machen. So Mai bis September, 2 Jahre lang, Radio auf der Terrasse, Timer gesteuert, er selber oft weggegangen ins Bad und hat die Nachbarn mit Musik beglückt. In einer Art und Weise, ja, da waren noch Schweizer Sender dabei, waren nicht die schlechtesten, in einer Art und Weise, wo man nicht viel sagen kann. Das ist ja, was sich da ein bisschen auskennt, man muss das alles messen und wie laut ist das und wer fühlt sich gestört und, und. Und am Anfang, und er hat dann offen auch gesagt, es gibt erst Ruhe, wenn ihr zum Nachbarn geht und ihm sagt, er soll mir die Abstandsnachsicht geben. Er hat gesagt, das hat ihm ein Rechtsanwalt so geraten. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Mai bis September, Musik. Und das Kränkendste war ja das, er ging ja weg. Wenn jemand im Garten arbeitet, wenn jemand auf der Terrasse sitzt und sich Musik anhört, ist ja kein Problem. Aber wenn man dann noch weggeht, und wir haben dann einfach gemerkt, diese Situation hat uns enorm belastet. Man hat dann schon begonnen am Morgen früh, lauft der Radio schon? Und das Ganze hat eine unwahrscheinliche Dynamik. Man wird da richtig so hineingezogen in diese Sache und man hat den Eindruck, das fängt jetzt an, das Leben zu bestimmen. 2 Jahre lang. Dann gab es eine Unterlassungsklage und der Nachbar musste Ruhe geben, aber auf anderer Ebene ging es dann weiter mit Spott, mit Hohn, mit verächtlichen Bemerkungen und so weiter. Wir haben da viele schwere Situationen gehabt. Das hat mich sehr belastet und meine Frau auch. Wie haben wir da Gott erfahren? Das war für uns eine sehr kränkende Situation, weil es auch mit Spott, mit Hohn, mit Unterstellung, mit Entwertung zu tun hatte. Jetzt, wie habe ich da Gott erfahren? Erstens mal durch das Wort im 1. Petrusbrief 2, Vers 22, das Vorbild Jesu. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Jetzt ist man in so einer Situation, wo man so dumm angemacht wird und versucht, es zurückzugeben. Und dann spricht dieses Wort. Was hat Jesus getan? Man hat ihn beschimpft, beleidigt und er hat nicht zurückgegeben, hat nicht einmal zurückgedroht. Aber er hat etwas gemacht, er übergab es dem, der gerecht richtet. Und bei Kränkung heißt es immer, wir müssen irgendwie in eine Situation hineinkommen, wo wir die Kränkung loslassen. Ja, natürlich müssen wir das. Aber wohin sollen wir sie denn bringen? Wer kümmert sich denn um diese Kränkung? Wer kümmert sich denn um dieses ungerechte Verhalten? Das hat mir sehr geholfen, mich zu beherrschen, nicht zurückzugeben, um mich daran zu erinnern, übergib es dem, der gerecht richtet. Und eines Tages war wieder so eine Situation, wo ich dann bei mir im Büro zu Gott schrie und sagte, Herr, ich halt das nicht mehr aus. Und dann habe ich im Psalm 10, Vers 14 gelesen. Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Das müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist so, als ob Gott zu mir sagt, Hans, ich habe das gesehen. Ich habe das gehört. Und er zu mir sagt, ich gebe auf Kränkung Acht. Das ist ein Thema für mich. Ich habe das realisiert, um es in deine Hand zu nehmen. Ich kümmere mich drum. Der Wehrlose überlässt es dir, der Helfer der Weisen bist. Es ist oft so, dass bei Kränkungen eine gewisse Ohnmacht auch da sein kann. Es gibt Situationen, da kann man sich einfach nicht wehren. Und jetzt dieser Vers, der hat mir so gut getan. Und das gilt für uns alle. Gott sieht es. Gott gibt Acht auf Kränkung. Er nimmt es in seine Hand. Allerdings würde ich manchmal gerne zu Gott gehen und sagen, bisschen schneller bitte. Ich würde gern was sehen. Aber ich bin immer wieder am Lernen zu vertrauen und sagen, Herr, okay, ich bringe das dir. Und was eine Riesenhilfe ist, sind diese Anleitungen Gottes im 12. Kapitel des Briefes an die Römer. Segnet ihr euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Da kommt eine unwahrscheinliche Dynamik im Kopf. mit allen möglichen Gedanken und mit dem anderen was Böses wünschen möchte. Und dann seht ihr, segnet ihr euch verfolgen. Das ist eine großartige Hilfe von Gott. Wünsch ihm Gutes von Gott her. Bete für ihn. Und das hilft mir, das ändert auch meine Gefühle ihm gegenüber. Wir haben da so große Lebenshilfen in diesen Anleitungen Gottes. Vergeltet niemandem Bösen mit Bösen. Das ist die natürlichste Reaktion der Welt. Wenn jemand mir etwas Böses tut, will ich zurückgeben. Das ist das natürlichste Reaktion. Und Gott sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Ich hätte auch Ideen, was ich tun könnte, aber Gott sagt, tu das nicht. Vergeltet niemandem Bösen mit Bösem. Das Böse wird dann nur vermehrt. Die Probleme werden größer und dann kommen diese Nachbarschaftskriege, wie sie dann im Fernsehen kommen, ja? Wo man dasteht und sagt, ja, gibt's denn sowas? Ja, sowas gibt's. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber dieser Wunsch nach Vergeltung in unserem Herzen, wenn wir Unrecht leiden, ist ein guter Wunsch. Gerechtigkeit bedeutet immer, es wird auch vergolten werden. Und jetzt geht aber Gott her und sagt, gib meinem Zorn Raum, überlass das mir. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Und ich habe gemerkt, das ist genial, dass Gott es so geordnet hat. Weil ich wäre in meinem Zorn schrecklich. Ich wäre in meinem Zorn schrecklich. Ich würde völlig überzogen reagieren, weil ich betroffen bin. Ich habe mich dann entdeckt, wie ich habe mich bei diesen Gedanken entdeckt, wenn mein Nachbar weggefahren ist, wie ich in meinem Herzen dachte, oh, wenn er doch nie wieder zurückkäme. Ja, ich habe ihm den Tod gewünscht, in gewisser Art. Und warum? Weil er mich so gekränkt hat. Und ich habe mir dann gedacht, Gott, es ist so genial, dass du sagst, das ist mein Job zu vergelten und nicht meiner. Denn er weiß alle Dinge und er wird es gerecht machen. Aber worum geht es mir hauptsächlich überhaupt an diesem Abend? Geschwister, Gott ist da und er schläft nicht. Und er übersieht nicht eure notvollen Situationen. Er weiß sie. Und er ist wirklich ein guter Ansprechpartner. Und das heißt nicht, dass immer gleich die Dinge erledigt sind. Aber er will sich in dieser Not offenbaren. Ich habe Gott von einer Seite kennengelernt, wie ich ihn vorher nicht gekannt habe. In diesen Bereichen. Und so bin ich unterm Strich bin ich der Gesegnete geworden. Weil ich Gott begegnet bin. Und ich bin der Gesegnete geworden, weil ich selber auch einiges über mich gelernt habe. Schon interessant, was bestimmte Situationen in meinem Herzen wecken können. Und was wir auch bedenken sollten, wenn Beziehungen mal so belastet sind, dann kann es zu folgenden Fehlhaltungen kommen. Wir haben bei uns auf der Terrasse eine Metallschüssel, eine kleine, da gibt es einen Katzenstreuner, der kommt immer wieder mal vorbei und dem gebe ich was zum Futtern. Und eines Morgens war diese Schüssel weg. Und mein erster Gedanke war, hat der sie weggenommen? Es wäre ihm zuzutrauen, denn er war schon auf meinem Grundstück, ja, sie ist nicht so weit entfernt. Und irgendwann habe ich sie in der Ecke wieder gefunden. Ach. Und dann am Abend sitzen wir im Wohnzimmer und hören plötzlich draußen ein Geklapper auf der Terrasse. Dann schauen wir raus und sehen einen Igel, der diese Schüssel durch die Gegend schiebt. Wow! Wir merken, dass plötzlich ist der andere an allem schuld, was irgendwie Komisches passiert. Und wir haben jetzt uns das so angewöhnt, wenn meine Frau und ich, wenn zu Hause etwas passiert, was man nicht so erklären können, dann sagen wir, war der Nachbar wieder da? Und lachen dann darüber, ja. Weil wir genau wissen. Aber wichtig ist, wir sollten merken, da tut sich was in unserem Kopf, wo wir nicht mehr zurechnungsfähig sind. Also wo wir anderen Leuten sehr Unrecht tun können. Ich habe gelernt, wie zermürbend es ist und hat Empathie für Menschen, die sowas erleiden. Ich habe gelernt, wie schwer es ist, wenn man nicht entfliehen kann und doch täglich damit konfrontiert wirst. Ich habe eine Menschenerkenntnis dazu gewonnen. Ich bin ein einfältiger Mensch. Ich denke mal, alle Menschen sind lieb und freundlich und kannst allem vertrauen. Ich habe jetzt gemerkt, es gibt auch andere Menschen. Und das Wertvollste für mich ist, dass Gott mir in solchen Situationen wirklich hilft. Wenn Gott uns in schwierige Situationen hineinführt, dann dürfen wir erwarten, dass er uns darin begegnet. Verzichten wir auf diese alten Muster und sagen, Gott, jetzt musst du mir helfen. Wer bist du in der Situation? Wie hilfst du mir in der Situation? Zum Schluss Empfehlungen für den Umgang mit Kränkung. Bewegen Sie sich in Richtung Vergebung. Ich sage das bewusst so, bewegen Sie sich in Richtung Vergebung, weil es ein längerer Prozess sein kann, wo man sich aufmacht und sagt, ich weiß, ich spüre, ich muss in eine Vergebung hineinkommen, weil sonst ende ich in der Verbitterung. Vergebung verhindert Verbitterung. Und darum muss es auf diesen Weg der Vergebung müssen wir kommen. Das kann ein längerer Prozess sein und so weiter. Begeben Sie sich in seine Schuhe. Wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, mein Nachbar hat 10 Jahre lang diesen Bau für sich entwickelt und viel Energie und Zeit investiert und dann steht er vor der Tatsache, dass er es nicht umsetzen kann. Das muss schlimm für ihn sein. Rechtfertigt natürlich sein Verhalten nicht, aber es hilft ein bisschen auch zu verstehen. Ein Mensch, der nur materielle Dinge sieht und jetzt kann er das nicht machen. Bejahen Sie Ihre Kränkbarkeit, ja? Ich bin kränkbar. Man kann mich kränken und das ist auch nicht schlecht. Das ist keine Krankheit, wenn man kränkbar ist. Und beachten Sie Ihr Gekränktsein. Nehmen wir doch Kränkungen ernst und sagen uns, ich will die Situation bearbeiten. Was bedeutet jetzt das? Was sagt das über mich selber? Und so weiter. Und benutzen Sie Kränkungen zum Wachstum. Das, wie ich das so geschildert vorhin, ich bin gewachsen in der Situation. Kann immer noch schwierig sein, aber ich bin gewachsen. Und bemühen Sie Gott mit Ihrer Kränkung. Er sagt ja, dass er Acht darauf hat. Bedenken Sie die Wirkung von Kränkungen, kränken Sie nicht unnötig. Kränkung sollte nicht irgendein Spiel sein. Und aus dem Dunkeln kann man wieder ins Helle hineintreten. Kränkung kann bewältigt werde, aber es ist nicht leicht. Aber ich hoffe, dass ein paar Ideen dabei waren, wie man mit Gott Kränkungssituationen bewältigen kann, so unter die Füße bringen, dass sie einem nicht zerstören, sondern wo man noch Gewinn darin hat.